Schwestern und Brüder, verrückte Texte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, wenn Sie sie so gehört haben. Zuerst das Geschimpfe vom Propheten Amos über die Reichen seiner Zeit und dann im Lukas-Evangelium 800 Jahre später geschrieben, die Aussagen davon, dass doch ein Verwalter, der zweimal betrogen hat, für sein Verhalten gelobt wird. Wirklich verrückte Texte. Und ich gebe ganz ehrlich zu, dass man sich dann vielleicht noch mal eher die Frage stellen mag, ob denn das nicht noch mal deutlich macht, dass diese Religion, das christliche Leben, dass das, was wir da machen, eigentlich völlig über ist. Die Texte, die wir hören, Texte, die 2000, 2800 Jahre alt sind, doch wahrlich nichts mit dem zu tun haben, was wir heute so leben, die sind doch über, könnte man meinen. Oder überhaupt die Religion. Das Alte hat doch nichts mit der Realität zu tun, die unsere Realität ist. Es gibt die Frage, brauchen wir Religion, brauchen wir Gott? Hat das Sinn oder kann das weg? Schwestern und Brüder, ich glaube, wenn wir uns dieser Frage stellen wollen als ein Angebot, braucht es zwei Fundamente unten drunter als Antwortfundamente, die wir brauchen, um dann weitergehen zu können. Da geht es einmal darum, wenn wir uns der Frage stellen, ob es Gott überhaupt gibt, sich weiter der Frage zu stellen, ob das denn dann wirklich ein personales Gegenüber ist, ob dieser Gott mehr ist als irgendeine Idee oder eine Philosophie oder irgend so eine Überlegung, die vor tausenden von Jahren Menschen hatten, damit sie besser schlafen konnten. Und das Zweite, wenn es diesen Gott als Person, also einer, der uns kennt und der mit uns was vorhat, gibt, ob er wirklich eine Botschaft, eine Richtung für unser Leben uns entgegenhalten will. Vermutlich, liebe Schwestern, liebe Brüder, wird es Sie nicht wundern, dass ich für mich ganz persönlich die Frage, ob es diesen Gott braucht und ob es diesen Gott gibt, mit einem deutlichen Ja beantworte. Für mich ganz persönlich. Und das Angebot, ob es diesen Gott gibt, möchte ich Ihnen entgegenhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass es diesen Gott gibt und dass er personal wirklich da ist und dass er eine Botschaft hat, die in unserem Leben, in unserer Wirklichkeit, in unserer Realität einen Platz hat. Und die verrückten Texte, die wir eben gerade als Lesung und Evangelium gehört haben, das sind nicht Texte, die uns von ihm entfernen, sondern die uns vielleicht sogar die Chance geben, wahrzunehmen, wie dieser Gott wirklich was mit uns, mit mir ganz persönlich in meiner Wirklichkeit zu tun haben kann. Das machen sie deutlich. Und deswegen möchte ich zwei kleine Blicke werfen auf die Texte, die wir eben gehört haben. Da ist erst einmal der Prophet Amos. Der Text ist 2800 Jahre alt, im 8. Jahrhundert vor Christus beschreibt er eine Wirklichkeit in der Situation Nordisraels, die eigentlich total positiv war. Das Land war reich, die Wirtschaft funktionierte und es gab Sicherheit und Friedfertigkeit im Außenbezirken zu den anderen Ländern. Aber das, was Amos erlebt und weswegen er so schimpft, ist etwas ganz Außergewöhnliches und Besonderes. Denn er nimmt deutlich wahr vor 2800 Jahren, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Und er nimmt wahr, dass da Menschen sind, die, obwohl sie viel haben, immer mehr wollen. Und da hinein fängt er an mit seiner Schimpftirade. Er spricht davon, dass es doch nicht sein kann, dass die, die so viel Geld verdienen, auch noch die Gewichte fälschen, damit sie möglichst noch mehr verdienen können. Und als ob es damit nicht genug wäre, schimpft er darüber, dass die Zeiten, die Auszeiten, die es gibt über den Sabbat und auch über die Festtage, dass man versucht, sie immer kleiner zu machen, immer kürzer zu setzen, damit man möglichst schnell wieder anfangen kann zu arbeiten und andere Leute noch schneller zur Arbeit bringen kann, damit man eben noch mehr Geld verdienen kann. Er schimpft hinein und am nächsten Sonntag werden wir mitbekommen, dass seine Wortwahl noch ausfälliger wird. Er schimpft hinein in die Situation von Ungerechtigkeit, von Verantwortungslosigkeit. Er schimpft hinein in die Wirklichkeit, dass die, die haben, doch nicht immer mehr nehmen müssen, sondern einmal kritisch draufschauen, was sie denn da tun. Dann der zweite Blick aufs Evangelium nach Lukas. Es mag ganz spannend sein, also viel wird in der Theologie davon gesprochen, dass das Lukas-Evangelium so etwas ist wie ein theologischer Reisebericht. Und neuere Theologen blicken ganz anders auf diese Texte und sagen, das ist nicht ein klassischer Reisebericht, sondern es ist eher so etwas wie ein Lernweg, eine pädagogische Wirklichkeit. Die Jüngerinnen und Jünger zu Zeiten Jesu lernen. Und sie lernen nicht irgendwo theoretisch, sondern sie lernen an der Wirklichkeit der Welt, in der sie leben. Und genau so etwas lernen sie auch in dieser eigenwilligen Textpassage, die wir eben gerade gehört haben. Und da ist die Frage, worum geht's denn da? Geht's darum, dass Jesus einen Verwalter lobt, der gleich zweimal betrogen hat? Geht's eher darum, dass da einer auch klug aus der Welt und in der Welt gehandelt hat und noch weiter? Die Frage ist wirklich, worum geht es? Und wir sind als Christinnen und Christen oft, wenn wir solche Texte, auch wenn sie jetzt in der neuen Übersetzung alle etwas anders klingen und manchmal etwas hölzern, wir sind durch die Übersetzungen und die Überschriften, die wir so häufig schon lange kennen, oft eng geführt. Es geht in dieser Bibelstelle nach der Übersetzung der Einheitsübersetzung um den ungerechten Verwalter. Wenn man aus dem Griechischen die Worte richtig genauer anschaut, so las ich, wird es eigentlich deutlicher, dass es nicht der ungerechte Verwalter ist, sondern ein Verwalter von Ungerechtigkeiten. Das mag sich jetzt wie Wortklauberei anhören, aber ich glaube, da ist noch ein ganz schön großer Unterschied drin. Ob ich ungerecht verwalte oder ob ich Ungerechtes verwalte, da ist ein Zungenschlag drin, der nicht uninteressant ist. Und was macht dieser Verwalter? Eigentlich, liebe Schwestern, liebe Brüder, er verprasst sein Geld. Als Verwalter hat er die Chance, dass er von denen, die ihm untergeben sind und die er für seinen Chef im Grunde genommen dazu bringt, dass sie ihre Schulden bezahlen, dass er überlegen kann, wie viel Schulden sollen sie zahlen. Und er hat eine bestimmte Möglichkeit, da mehr oder weniger einzusammeln. Er hat mehr eingesammelt und er hat verprasst, was er einsammeln durfte. Hat also eigentlich das gemacht, was ihm auch erlaubt war. Aber, liebe Schwestern, liebe Brüder, dann wird ihm seine eigene Lebensgrundlage entzogen, weil er erfährt, dass er, obwohl er eigentlich gar nicht aus der Sicht der damaligen Zeit falsch gehandelt hat, sein Verdienst, sein Verwalteramt verlieren wird. Was er dann tut, das mag für uns heute spannender werden. Denn dann erinnert er sich daran, dass er ja seine Chargen des Gewinnes kleiner machen kann. Er erinnert sich klar daran, für schwere Arbeit bin ich irgendwie nicht geeignet, kann ich nicht, habe ich keine Lust zu und betteln traue ich mich nicht, bin ich zu feige für. Also versuche ich es hinzukriegen, dass die Menschen um mich herum mich doch irgendwie mögen und in ihre Häuser reinlassen, wenn ich nichts mehr verdiene, wenn ich ihnen letztendlich Geld nachlasse, also seinen Gewinn kleiner mache. Dann wird daraus deutlich, was diese Evangeliumstelle als Angebot uns geben könnte. Es geht nämlich, liebe Schwestern und Brüder, nicht darum, dass es einen Vorwurf zum Reichtum gibt, sondern dass es die klare Aussage dazu gibt, dass der oder die, die reich ist, abgeben muss, Verantwortung hat. Der wichtige Punkt ist die Verantwortung, die man darin hat, wenn man hat. Liebe Schwestern, liebe Brüder, da sind wir dann ganz hochaktuell im Hier und Jetzt, heute hier in Münster. Wenn vor zwei Tagen Zehntausende von jungen und älteren Menschen für die Umwelt auf die Straße gegangen sind, hier in Münster, in der ganzen Republik und in der ganzen Welt, dann werfen sie ganz häufig von hier und jetzt einen Blick darauf, wo wir Verantwortung wahrnehmen oder sie nicht wahrnehmen. Wo die, die haben, Verantwortung vergessen. Denn liebe Schwestern, liebe Brüder, denken wir doch einmal darüber nach, warum manches, was wir alle, die wir hier sind, in unterschiedlicher Art und Weise an Reichtum, materiell oder immateriell haben, damit zu tun haben, dass wir anderen die Dinge nehmen. Denken wir doch mal darüber nach, wer denn die Rechnung dafür bezahlt, wenn wir ein T-Shirt für 2 Euro kaufen. Oder wenn wir zu jeder Zeit im Land, im Jahr alles für kleines Geld kaufen können. Denken wir doch mal darüber nach, wer die Rechnung bezahlt, wenn wir nicht darüber nachdenken, wo im wahrsten Sinn des Wortes auf der anderen Seite unseres Globus den Menschen, ja im wahrsten Sinn des Wortes, das Wasser bis zum Hals steht. Denken wir doch einmal darüber nach, wo wir davon gut leben können, dass andere Menschen in ihrer Arbeitskraft ausgenutzt werden. Und da rede ich jetzt nicht nur davon, dass das irgendwo außerhalb Europas ist. Es erschrickt mich schon, wenn in der Fleischindustrie zu hören ist, dass osteuropäische Arbeiter nicht mal mehr ein eigenes Bett haben, sondern sich in Schichten das Bett mit einer anderen Person teilen, weil man ja mehr Geld verdienen kann. Also nicht das Reichsein ist schlimm, überhaupt nicht. Diese Texte, die so alt sind und so hochaktuell sind, die rütteln uns alle, weil jeder von uns in ganz unterschiedlicher Art und Weise besitzender Mensch ist, sie rütteln an uns, um uns zu sagen, ihr habt eine Verantwortung für andere Menschen. Und damit, liebe Schwestern, liebe Brüder, bin ich fest davon überzeugt, dass weder Religion noch unser Christentum noch dieser personal existierende Gott mit der Botschaft, die vom Leben und der Gerechtigkeit und der Liebe und dem Frieden spricht, überflüssig ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass er eine Botschaft hat, die uns im ganz Kleinen unseres alltäglichen Lebens etwas bringt und auch, das wünsche ich mir sehr, eine Botschaft ist, die hinausgeht, auch in die große Wirklichkeit dieser Welt, der Politik, der Wirtschaft, der sozialen Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten. Verrückte Texte, alte Texte, aber aktuelle Texte, heutige Texte, die uns nicht ruhig lassen sollen, sondern zum Nachdenken bringen mögen. Denn Gott ist da und Gott hat eine Botschaft und Gott will, dass Frieden ist, dass Versöhnung ist, dass Gerechtigkeit ist, dass Gemeinschaft ist.